Von meiner Seite aus gibt es das Thema Office 365 Connectors. Sie werden sehen, es ist leicht verdauliche Kost. Das Thema ist, wie bekomme ich Daten von externen Systemen in Office 365 Groups hinein? Ich gehe ein bisschen in die Details von Groups und natürlich in das Thema der Connectors. Was ich gelernt habe, beim gerade nach so langen Konferenztagen, man hört sehr, sehr viele verschiedene Themen, versucht immer von jeder Session etwas mitzunehmen. Und ich möchte Ihnen ein Key-Takeaway mitgeben, was Sie von dieser Session mitnehmen sollen. Nämlich, ich möchte gerne, dass Sie über Office 365 Gruppen Bescheid wissen. Das steht ganz kurz am Anfang dieser Session und danach geht es ums Thema Connectors. Wie bekomme ich Daten von externen Systemen, ERP-Systemen, Scripts, was auch immer, in Office 365 hinein? Meine Agenda ist sehr, sehr kurz. Ich habe mir gedacht, PowerPoint zum Ende, am Tagesende, wird wahrscheinlich ein bisschen ein schläfriges Thema werden. Deswegen habe ich hier als zweiten Punkt Demos. Das heißt, Sie werden mich sehr oft hier hinter dem Bildschirm sehen, weil ich möchte wirklich zeigen, wie das ganze System funktioniert und Ihnen einfach näher bringen. Abgeschlossen wird diese Session dann mit dem Thema Roadmap und Links. All das, was ich zeige, ist auch verfügbar. Es ist in Wirklichkeit eine Session sowohl für Endanwender als auch für IT-Pros, als auch für Developer. Das heißt, ich werde die ganze Story zeigen und Sie werden sehen, wie einfach es ist, diese Office 365 Groups und Connectors zu verwenden. Die Roadmap wird dann auch ein bisschen noch in diese Richtung gehen. Gut, am Anfang stand die Cloud und wir alle kennen Office 365. Office 365 selbst ist kein Produkt, es ist ein Service, das aus vielen Bereichen besteht, aus vielen Lösungen. Das heißt, wir sehen hier auf der unteren Seite Produkte oder Lösungen wie Yammer, wie Outlook, wie OneNote etc., die alle in Office 365 zusammengefasst werden. Das heißt, der Anwender kommuniziert mit den Services, mit den Software-as-a-Service-Produkten über Applikationen. Und er ist es auch gewohnt, Daten aus einem System in einem anderen System weiterzuverwenden oder zumindest einen Link dorthin zu haben. Und wenn ich mit Office 365 arbeite, geht es zunächst einmal ums Thema Collaboration und Connectivity. Das heißt, Daten, die ich da drin speichere, sollen in anderen Systemen verfügbar gemacht werden. Dann geht es natürlich auch darum, dass diese Daten vernetzt werden. Das heißt, Office Graph speichert jetzt einfach, welche Relationen zwischen den Daten bestehen. Zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Dokument in SharePoint öffne und eine E-Mail schreibe und etwas in Yammer poste, dann registriert der Office Graph diese Aktionen und sagt, okay, der User, Tony Pohl, hat jetzt diese Aktionen durchgeführt und das Ganze kann ich mir dann schön online anschauen, kann auch sehen, was haben meine Mitarbeiter verwendet, woran arbeiten die gerade. Und last but not least gibt es natürlich auch ein Thema, in das wir ganz kurz reinschauen werden, nämlich in die Common API. Wie kann ich denn dieses System, diese Services selbst verwenden und für mich und meine eigenen Applikationen nutzen? Das heißt, all das zusammengefasst ergibt ein Cloud Service Office 365 und beginnen möchte ich mit dem Thema Office 365 Groups. Wer hier verwendet denn bereits Office 365 Groups? Ganz, ganz wenige Hände. Okay, gut, das heißt, bevor ich in die Connectors einsteige, möchte ich das gern kurz gleich live zeigen. Und zwar folgendermaßen, ich öffne mal einen Browser, am besten im Private Mode, damit ich nicht mit irgendwelchen Identities durcheinander komme und melde mich jetzt hier an. Und zwar habe ich dazu ein Demokonto eröffnet. Das ist der Alan Steiner mit dieser wunderschönen Adresse. Sie sehen, ich kann sehr, sehr schnell tippen. Und habe mich jetzt hier angemeldet an Office 365 und sobald das Portal geladen ist, wechsle ich hier einfach zu der Mail-Applikation. Das heißt, ich öffne Outlook for the Web und habe hier meine Mailbox, die angezeigt wird. Und hier drin gibt es den Bereich Groups. Das heißt, ich sehe, es gibt hier auf der linken Seite bereits 4 vorhandene Groups. Und um es zu zeigen, mache ich am einfachsten gleich eine neue Group. Das heißt, ich bin ein ganz normaler User, ich bin kein Administrator, ich habe keine administrative Rolle in Office 365. Ich bin ein User, der eine Lizenz für in dem Fall eine Exchange-Mailbox besitzt und für SharePoint. Das heißt, ich habe dann hier auf der rechten Seite die Möglichkeit, eine Gruppe anzulegen. So, wofür kann ich denn diese Group jetzt verwenden? Also ein gängiges Szenario ist zum Beispiel, ich habe eine Support-E-Mail-Adresse in meinem Unternehmen und möchte, dass alle Support-Cases in diese Gruppe hineinkommen. Das heißt, ich nenne diese Gruppe jetzt zum Beispiel Support. dann schlägt mir der Wizard auch gleich vor, dass das die Group-ID ist und Sie sehen ja darunter gleich die E-Mail-Adresse, die generiert wird. Das heißt, es wird auch eine Distribution-List unter Anführungszeichen angelegt, die dann auch so heißt, support@maintainer.cie777 und so weiter on microsoft.com. Dieser Name ist noch available, das heißt, es gibt noch kein Exchange-Objekt, das diese E-Mail-Adresse, diese Primary SMTP-Adresse verwendet. Und jetzt kann ich noch hier eine Description angeben. Ich kann noch sagen, soll diese Gruppe private oder public sein? In dem Fall sage ich public. Das bedeutet nichts anderes, als dass jedes Mitglied meines Unternehmens, das heißt jeder User, in diese Gruppe hineinschauen darf. Möchte ich das nicht, möchte ich eine Private-Gruppe machen, dann würde ich das entsprechend umsetzen. Es wird noch eine weitere Möglichkeit geben, nämlich hidden. Das kann man dann über PowerShell setzen. Stellen Sie sich vor, Sie haben einen Vorstand und Sie wollen im Vorstand so eine Office 365-Gruppe anbieten, damit der Vorstand untereinander kommunizieren möchte. Dann wollen Sie vielleicht nicht, dass im Unternehmen alle sehen, alle gibt es eine Office 365-Gruppe Vorstand. Gut, in unserem Fall ist es einfach private. Dann kann man auch die Sprache aussuchen und dann kann ich noch sagen, ich möchte, dass alle Nachrichten, die in diese Gruppe hineinkommen, auch zusätzlich in die Mailboxen der User reinkommen, eine wunderbare Möglichkeit, Spam zu erzeugen. Also im besten Fall sollte man das nicht verwenden. Okay, das heißt, wir generieren jetzt einfach diese Gruppe und Sie sehen, dieses Provisioning funktioniert sehr, sehr schnell. Jetzt kann ich mir noch aussuchen, wer sind denn die Mitglieder dieser Office 365-Gruppe. Ich selbst, ich bin jetzt Alan Steiner, das heißt, ich bin sozusagen der Owner und es gibt da zum Beispiel den Dan Jump in meinem Unternehmen, es gibt eine Krista Geller und dann immer noch, ich glaube, die Molly gibt es auch noch, Molly Clark und damit bin ich eigentlich schon fertig. Das heißt, Office 365 generiert mir jetzt diese Office 365 Group. Ganz wichtig, Office 365 Groups gibt es nur in Office 365. Das heißt, wenn Sie AAD Connect verwenden mit Writeback, wird es eine Office 365 Gruppe eine Distribution Group mit den Members, die ich hier hinzufüge. Alles, was ich jetzt machen kann hier in dieser Office 365 Group, ich habe zunächst einmal hier die Conversations, das heißt, ich kann jetzt einfach eine Conversation starten zum Beispiel und kann jetzt zu einem bestimmten Thema diskutieren mit einem Subject, Hello World oder so etwas in der Richtung und kann diese Gruppe hier befüllen beziehungsweise kann jetzt zu den einzelnen Nachrichten, die da drinnen sind, auch kommentieren. Das heißt, ich kann jetzt sagen, so etwas zum Beispiel, Hello Members oder etwas in der Richtung. Das ist mal der Exchange-Teil unter Anführungszeichen, der mir für die Gruppe bereitgestellt wird. Eine wichtige Eigenschaft noch, wenn Sie wollen, dass diese Gruppe e-mailbar ist, und zwar außerhalb des Unternehmens, müssen Sie das jetzt in einem zweiten Schritt im Nachhinein festlegen. Und zwar funktioniert das dann hier, das kann nur der Owner der Gruppe, also in dem Fall hier bin ich der Alan Steiner, ganz normaler User. Das heißt, ich kann hier in die Settings dieser Gruppe gehen und kann sagen, Edit Group und hier drinnen sehen Sie, ich kann dann ein Icon vergeben und so weiter, kann den Typ umstellen und da sehen Sie diesen wichtigen Schalter, nämlich Let People Outside the Organization Email This Group. Das heißt, wenn ich das nicht einschalte, kann ich es nur intern verwenden, ist diese Gruppe von extern nicht e-mailbar. Umgekehrt, wenn ich das jetzt tue, dann ist diese E-Mail-Adresse von außen verfügbar und ich kann jetzt unsupport@cie und so weiter schreiben. Also das ist ein Stolperstein, warum man sich dann wundert, wenn man sich wundert, warum kommt meine E-Mail nicht in die Gruppe rein, liegt es an diesem Schalter. Gut, was kann man noch machen? Ganz schneller Overview. Es gibt hier Files. Das heißt, wenn ich auf Files klicke, habe ich eine Integration von einer SharePoint-Bibliothek, die mir dazu bereitgestellt wird, damit ich jetzt meine Dokumente in diese Gruppe reinlade. Das heißt, am besten jetzt nicht Dokumente per E-Mail als Attachment schicken, sondern besser hier mit Drag and Drop Dokumente nehmen und einfach in diese SharePoint-Liste reinstellen. Man kann die genauso angreifen über die API und auf diese Daten zugreifen. Dann gibt es noch einen gemeinsamen Kalender für diese Gruppe, die auch schon befüllt ist, netterweise mit Demo-Daten. Dann gibt es noch ein Notebook, also ein OneNote-Notebook, das ich verwenden kann. Das funktioniert jetzt netterweise sehr, sehr rasch. Das heißt, beim Provisionieren der Gruppe kümmert sich Microsoft darum, dass die SharePoint-Liste, also die SharePoint-Site angelegt wird, dass die Distribution-Liste angelegt wird, dass das Notebook angelegt wird, dass die Member, die drinnen sind, Berechtigungen bekommen. Das heißt, User können sich selbst sozusagen so eine Arbeitsumgebung schaffen. Sehr coole Sache. Und der letzte Punkt hier, oder die letzten beiden Punkte, Planner kann ich auch verwenden innerhalb der Gruppe und dann gibt es auch noch die Site. Da wird sich noch etwas ändern. Das heißt, Groups war bei der Ignite-Konferenz ein sehr großes Thema. Das heißt, in Zukunft wird die SharePoint-Integration so aussehen, dass nicht nur eine Dokumentbibliothek bereitgestellt wird, sondern eine ganze SharePoint-Site, die ich dann auch konfigurieren kann, die ich mit einem bestimmten Template provisionieren kann, etc. Und dann gibt es hier den Punkt Connectors, auf den wir dann gleich eingehen werden. Gut, ganz wichtiger Punkt noch dazu. Der Owner dieser Gruppe ist die Person, die diese Gruppe erstellt hat. Ich habe Ihnen vorher gesagt, okay, das kann jeder User machen, der Mitglied des Tenants ist, sofern der Administrator das nicht verbietet. Das heißt, der Owner kann auch selbst die Einstellungen dieser Gruppe ändern. Ich möchte Ihnen das kurz zeigen zum Abschluss der Gruppeneinführung. Das heißt, ich mache einen weiteren Browser im Private Window auf. Ich gehe hier wieder zu Portal. Und ich habe zuvor bei dieser Gruppe die Christa Geller eingeladen. Das heißt, ich werde mich jetzt mal hier als Christa Geller anmelden. Die Gruppe heißt Support. Das heißt, sehen wir mal nach, wie das hier aussieht für diesen anderen User. Wir gehen wieder in die Mail-Applikation und schauen nach, wie das hier aussieht für Christa. Sie werden dann rechts oben das Icon von der Christa früher oder später sehen. Und da sehen Sie links schon die Gruppen, die geladen werden. Das heißt, hier gibt es bereits die Support-Gruppe. Und wenn ich da reinschaue, werde ich jetzt den Inhalt dieser Gruppe sehen, in dem Fall diese zwei Conversations, die es da drin gibt. Und Sie sehen, es gibt auch hier das Zahnrad-Symbol, das Setting-Icon. Und das Setting-Icon bietet mir hier zum Beispiel Few Details an, aber kein Edit Group. Also ich kann hier sehr wohl reingehen oder ich kann mir die Members anschauen. Ich kann auch neue Members hinzufügen. Aber ich kann jetzt nicht sagen, ich ändere jetzt die Einstellungen dieser Gruppe. Das obliegt dem Eigentümer dieser Gruppe. Gut, ich hoffe, es ist soweit verständlich. Ganz kurzer Einblick dazu. Ich möchte es auch noch kurz von der Outlook-Seite zeigen. Wenn ich mich jetzt hier als Alan Steiner im Outlook anmelde, wie schaut das hier aus? Vorausgesetzt, man hat Outlook 2016. In 2013 gibt es diese Integration nicht. Dann sehen Sie, dass die Gruppen auch hier drinnen sind, und zwar hier auf der linken Seite gibt es die Groups. Und in dem Fall dauert es wahrscheinlich noch einen Moment, bis Outlook diese Änderung synchronisiert und eine neue Support-Gruppe hier anzeigen wird. Aber es gibt bereits bestehende Groups. Also wird noch einen Moment dauern. Das heißt, wenn ich da auf die Gruppe Feedback zum Beispiel gehe, jetzt ist hier die Support-Gruppe, ich klicke die einfach an, dann sehen Sie, dass es die Integration für Conversations, Kalender, Files und Notebook auch im Outlook gibt. Das heißt, ich muss jetzt mein gewohntes Outlook nicht verlassen, aber was ich hier nicht machen kann, ich kann hier die Eigenschaften der Gruppe das nicht ändern, aber ich kann zum Beispiel neue Gruppen anlegen oder kann nachschauen, man sieht es hier oben im Ribbon, welche Gruppen gibt es denn und mich sozusagen selbst zu Gruppen hinzufügen, sofern sie public sind. Das heißt, ihr könnt jetzt ohne weiteres hierher gehen und jetzt als Christa Geller einen neuen Folder machen, den nennen wir jetzt Project A zum Beispiel oder nennen wir ihn vielleicht MSTS2016, der Hashtag von diesem Event hier. Gut, so viel dazu. Wir lassen die Christa noch offen und sehen jetzt nach, wie das mit den Connectors aussieht. Das heißt, das ist jetzt mal der erste ganz kurze Einführungsteil für diejenigen von Ihnen, die mit Gruppen noch nicht gearbeitet haben, möchte ich sehr ans Herz legen, auch als Nachfolge ein bisschen zu der Session vom Sigif zuvor, der erzählt hat, gezeigt hat, wie einfach es ist, bestehende Inhalte in eine neue Gruppe zu überführen, und Sie erhalten dann das Ergebnis genau eine solche Office 365 Group, sofern Sie hier eine Lizenz dafür haben. So, damit kehren wir jetzt zum eigentlichen Thema. Ich schalte hier nochmal zu meiner Präsentation, nämlich Connectors. Wir kennen Office 365 Services und hier drin verschiedene Ausprägungen davon. Und wir kennen das auch von der administrativen Seite. Das heißt, Microsoft hat in Wirklichkeit das Thema, dass die einzelnen Lösungen ganz unterschiedlich zu administrieren sind. Das heißt, wenn Sie jetzt eine SharePoint-Seite für Ihre User bereitstellen, dann schaut das so aus, dass Sie meistens eine Security-Gruppe anlegen, bestimmte Leute in die Gruppe tun und dann in SharePoint sagen, okay, diese Gruppe bekommt Members-Zugriff für diese SharePoint-Seite. In Exchange sieht es auch wieder anders aus, abhängig davon habe ich ein Hybrid-Szenario, wie organisiere ich denn mein ganzes System, wie sieht das aus, wenn ich Yammer verwende, in Yammer habe ich jetzt eigene Gruppen. Die gute Botschaft ist, dass Office 365 Groups sozusagen ein Mantel über alle Office 365 Services werden wird und der zu einem Teil bereits ist, dass diese neuen Office 365 Groups die bestehenden Konzepte unter Anführungszeichen ersetzen werden oder zumindest zusätzlich bereitstellen. Das heißt, Office 365 Groups sind ein ganz, ganz wesentliches Thema. Ich habe auch vorher kurz angesprochen, es gibt die Integration zu Delve, also zum Office Graph besser gesagt. Das heißt, alles, was ich in den Groups mache, egal ob ich es dann in Yammer poste oder ob ich eine E-Mail bekomme oder schreibe, wird in einem Social Graph zusammengefasst, sofern ich es zulasse. Es ist natürlich relevant, wie kann ich denn das jetzt verwenden von anderen Systemen, von außerhalb? Stellen Sie sich vor, Sie haben ein ERP-System und das ERP-System generiert eine Rechnung. Und Sie sagen, ah, diese Rechnung, die ist relevant, die möchte ich ganz gerne in meine Supportgruppe reinbekommen. Oder ich habe ein Skript, das macht ein Backup von einer Datenbank und ich würde ganz gerne in diese Supportgruppe mitkriegen, war das Backup meines Ticketsystems, war es erfolgreich oder nicht erfolgreich? Wie bekomme ich diese Daten rein? Und genau darum geht es mit den Connectors. Das heißt, was sind die Connectors? Die Connectors sind einfach eine Möglichkeit, Daten von externen, also von Third-Party-Systemen, in Office 365 Gruppen hineinzubekommen. Und dazu bietet Microsoft einfach eine Schnittstelle an. Und das ist Thema dieser Session. Das möchte ich Ihnen ganz gern zeigen, welche Möglichkeiten es gibt. Einerseits für IT-Administratoren und andererseits für Developer. Wie funktioniert das Ganze? Stellen Sie sich vor, Sie haben eine Office 365 Gruppe, so wie ich sie gerade angelegt habe, Support. Sie wollen jetzt aus einem anderen System Daten rein senden in diese Gruppe. Und das ist einfach eine Message. Microsoft spricht in dem Fall von einer Connector Card. Das heißt, diese Message muss ein bestimmtes Format haben, die muss eine bestimmte Syntax einhalten. Und wie funktioniert es technisch? Auf der Office 365 Seite wird ein sogenannter Webhook angelegt. Das ist nichts anderes als ein HTTP Endpoint, der darauf wartet, dass Daten kommen. Oder ein bestehender Connector sendet Daten an diesen Endpoint. Gut, wie schaut das Ganze aus? Wie funktioniert es? So, ich breche nochmal meine Präsentation ab und gehe hier nochmal zu meinem Alan Steiner. Gehen wir nochmal zu den Conversations. Sie sehen hier rechts, gibt es die Connectors. Die sind absichtlich ganz abgesetzt auf der rechten Seite, damit man eben sieht, okay, das ist jetzt eine administrative Geschichte, aber jeder User kann es machen und jeder User ist für seine eigenen Konnektoren verantwortlich. Und Sie sehen hier, es gibt eine Liste von ungefähr 60 verschiedenen Systemen von Public Services, wie zum Beispiel Twitter oder Trello oder was auch immer. Und diese Liste ist relativ lang, kann auch durchsucht werden. Das heißt, da kann ich jetzt mir verschiedene Systeme aussuchen, von wo ich Daten organisieren möchte. Das heißt, was ist meine Datenquelle? Ich kann zum Beispiel auch Google Analytics verwenden oder irgendwelche anderen Systeme. Ein System, das ganz einfach ist, das keinerlei Authentifizierung verwendet, ist zum Beispiel ein RSS-Feed. Ganz einfaches Beispiel, das heißt, ich kann jetzt hierher gehen, kann sagen, ich füge einen RSS-Feed hinzu. Ich muss dem nur einen Namen geben, ich sage jetzt Office 365 zum Beispiel, und dann muss ich ihm nur noch eine Adresse geben. Adresse nehmen wir da jetzt vielleicht unser Blog, blog.network.at. Das kann jetzt irgendeines sein, da gibt es zum Beispiel Journals at Technical Summit hier, suchen wir da den RSS-Feed aus. Gut, ich mache das vielleicht, damit man es ein bisschen besser sieht, in einem anderen Browser, der mir das gleich anzeigt. Der Internet Explorer ist dafür gut genug. So. Sonst muss ich speichern und wieder öffnen. Das heißt, ich zeige es einfach mal so her. Das heißt, die Adresse, um die Blogposts von dieser Adresse zu bekommen, das ist eine blogengine.net, die auf Azure läuft, ist einfach die Adresse, so, ohne diesen Post. Das heißt, da bekomme ich jetzt einen RSS-Feed von dieser Blogseite und jetzt nehme ich einfach diesen Feed und trage ihn hier in meinen Browser ein, hol bitte die Daten von dort und dann kann ich mir bei diesem Connector noch aussuchen, wie oft soll denn das passieren, alle 15 Minuten. Save, that's it. Das heißt, so einfach habe ich jetzt eine externe Datenquelle angebunden und kann sagen, alles was dort reinkommt, möchte ich bitte in meine Gruppe reingeliefert bekommen. Das dauert je nach System und je nach Connector eine bestimmte Zeit. Jetzt sehen wir im Moment noch nichts, aber wenn ich das hier schließe, sehen Sie zumindest mal eine neue Activity hier oben. Und zwar sagt diese Activity nichts anderes, ah, da ist was passiert, nämlich jeder Connector, der eingetragen wird, wird angezeigt und sieht dann so aus. Das heißt, da steht dann drinnen, Achtung, da hat's den Alan Steiner hat jetzt einen neuen Connector für diese Gruppe hinzugefügt und sagt doch schön brav, was für eine Datenquelle ist es denn? In dem Fall sehen Sie halt die RSS-Adresse von diesem Blogfeed. Das heißt, alle anderen Members meiner Office 365 Gruppe sehen jetzt sofort, ah, da ist was passiert, da kommen jetzt Daten von externen Systemen rein. Also Sie sehen, das Prinzip hier ist sehr, sehr einfach und ich kann von überall Daten beziehen, wo es einen Connector gibt. Das heißt, ich kann das gleiche Spielchen jetzt machen und sagen, mich interessieren in meiner Supportgruppe auch Nachrichten aus Social Media zum Beispiel. Wenn mein Produktname da drin vorkommt, möchte ich da ganz gerne informiert werden und auch Feedback einholen, damit ich dieses Feedback weiterverarbeiten kann. Also eine Gruppe wäre zum Beispiel eine Variante, die ich hier einfach verwenden kann dafür. Das heißt, ich kann zu Twitter gehen, kann sagen, füge mir deinen Connector hinzu. Ich muss mich natürlich authentifizieren an dem Dienst, in dem Fall habe ich das bereits gemacht, und kann dann jetzt sagen, wonach möchte ich suchen? MSDS 2016 zum Beispiel. Und dann kann ich bei diesem Connector noch sagen, nimm bitte jetzt alle diese Informationen mit und wie oft soll das Ganze passieren? Na, alle 15 Minuten und speichere diesen Connector ab. Und schon habe ich den nächsten Connector konfiguriert und einfach gesagt, ich möchte Daten von extern da reinholen. Das kann jeder User machen. Ich möchte Ihnen das noch ganz kurz zeigen, während er jetzt speichert, nämlich wenn ich jetzt nochmal in den anderen Browser gehe, wo Krista Geller angemeldet ist, zur Support Group. Und ich sehe jetzt hier diese Informationen, dass diese beiden Konnektoren hinzugefügt wurden, wenn ich in die Conversations gehe, früher oder später. Also ich sehe zumindest mal den einen Connector, dass der Block at Work Connector hinzugefügt wurde. Und wenn ich jetzt hierher gehe und da zu den Connectors gehe, als Krista Geller, als ein anderer User in meinem Unternehmen, sehe ich jetzt hier drinnen die Konfiguration für diese Konnektoren, die hinzugefügt wurden. Das heißt, wenn ich da jetzt runter scroll zu RSS zum Beispiel, sehen Sie, ich kann zwar selber einen hinzufügen, einen neuen RSS-Feed, aber ich kann auch mal nachschauen, was ist denn da passiert. Und da kann ich sehen, ah, da hat der Alan Steiner einen Feed hinzugefügt, nämlich mit diesem Namen und das ist die Adresse und so ist es eingestellt. Sie sehen, ich kann es jetzt nicht ändern, ich kann jetzt nicht einfach die Adresse ändern, aber ich könnte es löschen. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Jede Person, die einen Connector hinzufügt zu einer Gruppe, ist sozusagen Herr über diesen Connector oder Herrin über diesen Connector, aber andere Mitglieder der Gruppe könnten diesen Connector löschen. Und das ist allerdings auch eine Frage des Konzepts. Das heißt, Office 365 Gruppen sind in Wirklichkeit so aufgebaut, dass immer der Owner sagt, was passiert mit dem Ding, aber andere Mitglieder könnten einen Connector löschen. Ich kann ihn aber jederzeit wieder neu hinzufügen. Der Administrator hat dann bestimmte Steuerungsmöglichkeiten, ich komme dann noch darauf zu sprechen, aber so sieht es mal grundsätzlich aus. Das heißt, die Krista könnte jetzt diesen Connector löschen oder einfach hierher gehen. Ich kann auch sehen, ich kann jetzt zum Beispiel diese Nachricht, die da drin ist, in dieser Conversation nicht löschen. Währenddessen der Alan Steiner, ich wechsle hier nochmal den Browser, sozusagen der Owner des Connectors, kann jetzt hierher gehen, kann das schließen. Da habe ich jetzt meine neue Activity, meinen zweiten Twitter-Connector. Gehen wir nochmal zu dem RSS-Eintrag. Der könnte jetzt hergehen, kann sagen, Delete Conversation, das bitte rausschmeißen. Kann aber eben nur der Besitzer von diesem Connector sozusagen den Inhalt. Ja, eine Frage bitte. Wenn der User Alan Steiner gelöscht wird, der ohne des Connectors, bleibt der Connector bestehen. Das heißt, eine andere Person müsste reingehen und müsste, also der Inhalt bleibt natürlich unberührt und in dem Fall müsste ein anderer User reingehen und den Connector löschen und neu anlegen. Mit PowerShell ja. Also mit PowerShell gibt es ein paar Steuerungsmöglichkeiten, wie zum Beispiel auch, Sie können die primäre SMTP-Adresse, Sie haben gesehen, dass die heißt jetzt support@cie777.onmicrosoft.com, wird wahrscheinlich nicht die Support-Adresse sein, die man jetzt dem Kunden weitergibt, sondern man möchte schon seine eigene Custom-Domain verwenden, kann man natürlich auch mit PowerShell setzen. Gut, das heißt, so einfach ist es, solche Konnektoren zu verwenden. Ich möchte noch mal kurz auf die Connectors hier eingehen, nämlich Authentifizierung. Sie haben gesehen, beim RSS-Feed war es so, dass ich da keine Authentifizierung gebraucht habe. Beim Twitter brauchte ich das natürlich. Wenn ich jetzt draufkomme, hoppala, mein Account ist ja dort sozusagen hardcodiert hinterlegt. Das heißt, wie funktioniert denn der Connector? Na, der Connector nimmt die Credentials, die ich da hinterlegt habe als Alan Steiner. In dem Fall sehen Sie jetzt beim Twitter, wenn ich da in die Konfiguration reingehe, welcher Account verwendet wird, das heißt, da kann ich jetzt auf Manage gehen und sehe, der Account, der gegen Twitter verwendet wird, heißt Tony Pohl. Wenn ich jetzt sage, das ist mir jetzt unrecht, dass der Connector mit meinen Daten zu Twitter geht und dort die Daten abzieht, oder ich möchte das ändern, empfiehle sich, was zu tun, einen Service-Account anzulegen. Das heißt, das wäre auch meine Empfehlung, wenn Sie mit gegen Wunderlist gehen, gegen Twitter, gegen irgendein anderes Service, verwenden Sie einen eigenen Service-Account für solche Aktionen. Wenn ich draufkomme und ich möchte es löschen, dann kann ich das natürlich machen. Das heißt, da gibt es dann hier, wenn ich nochmal in die Connectors gehe, hier auf der rechten Seite My Accounts und da sehen Sie, welche Informationen ich da hinterlegt habe. Sorry, ich bin im falschen Browser. Die Krista Geller hat natürlich keine Accounts hinterlegt, aber hier, da bin ich jetzt rechts oben, Sie sehen da Ellen Steiner. Da gehe ich jetzt in die Accounts hinein. Ratter, ratter. Und ich glaube, ich habe hier zwei hinterlegt, nämlich einen für Twitter und einen für Wunderlist. Und da kann ich jetzt ohne weiteres hergehen und kann sozusagen diesen Account, den ich da hinterlegt habe, zurückziehen und sagen, okay, war nur Spaß, ich möchte aber jetzt einen anderen verwenden. In dem Fall müsste ich halt den nächsten Connector, den löschen, einen neuen anlegen und sagen, verwende bitte diesen Service-Account. Das heißt, da könnte ich den einfach rauslöschen. Gut, ein Beispiel, das ich hier noch zeigen möchte, nämlich Connector zur Wunderlist. Ganz praktisch, was passiert zum Beispiel in meiner Support-Gruppe, wenn ein Ticket eröffnet wird? Ich möchte ein externes System anbinden, kein Problem mit einem Connector. Wunderlist und Trello und andere Systeme gibt es hier drinnen. Das heißt, ich gehe daher, suche mir den Connector für Wunderlist. Ich habe das Konto bereits hinterlegt, nehme ich das vom Ellen Steiner und sage, was immer da in meiner Inbox passiert, bitte fügt das zu meiner Office 365 Support-Gruppe dazu. Habe ich jetzt gemacht. Jetzt muss ich eigentlich nichts anderes machen. Die anderen Fenster hier braucht man nicht mehr. Die schließe ich einfach. Gehen hier zu wunderlist.com. Mit einer Office 365 Lizenz kommt auch ein Account, also kommt ein Konto, ein Zugang für Wunderlist dazu. Also der ist for free. Irgendwo da gibt es das Sign-in. Ich melde mich an mit einem Org-Account, also mit einem Work- oder School-Account. So, ich habe es bereits einmal ausprobiert, das heißt, er hat mich jetzt nicht nach den Credentials gefragt. Und ich mache jetzt hier einen Task dazu, Cocktail trinken, in meiner Inbox. Wenn ich jetzt nochmal zurückgehe zu meiner Group-Mail, schauen wir mal, ob der Connector auch schon funktioniert hat. Das heißt, Sie sehen, da oben ist jetzt eine neue Activity. Und hier ist der neue Task bereits vom Connector an die Gruppe gesendet worden. Das heißt, es ist super, super einfach zu verwenden mit einem Ready-to-Use-Connector, mit einem der Konnektoren, die in dieser Liste drinnen sind. Manche Konnektoren brauchen Authentifizierung, andere brauchen keine, wie zum Beispiel eben jetzt dieses Beispiel mit Wunderlist. Da muss ich natürlich ein Konto haben, dass ich sage, überwache bitte dieses Konto und sobald da irgendein Trigger passiert, irgendein Auslöser, dann schick bitte die Daten dorthin. Wie schauen diese Daten aus? So wie hier, das hat ein bestimmtes Format. Das heißt, da sehe ich halt, wie ist der Name des Connectors, wann ist es passiert. Und dann sehe ich in dem Fall, Wunderlist hat jetzt zum Beispiel solche Eigenschaften, wie an wen ist es zugewiesen, was ist das Due Date, wann ist es fällig etc. Und bietet mir auch dann Links dazu an. Also ich kann jetzt daher sagen, zeig mir dieses Ticket an, was da passiert ist. Und dann wird er mich halt zu diesem Task hinführen und sagen, okay, das war der Task Cocktail trinken zum Beispiel. Also Sie sehen, die Integration davon ist eigentlich sehr, sehr nett und sehr smooth, wie man so schön sagt. Das System ist sehr, sehr einfach und ich kann damit Daten von externen Systemen ganz leicht überführen. Frage, ja? Ja, die Frage war, wie kommen neue Konnektoren zu dieser Liste dazu? Kann man die selber programmieren? Ja, das zeige ich Ihnen am Ende, wie das funktioniert, wie Sie eigene Konnektoren bereitstellen können. Gut, ich switche nochmal schnell zu meiner Präsentation zurück, nämlich wie sieht denn das jetzt aus, um in diese Richtung zu gehen? Wie sieht das technisch aus? Wie schaut das aus, wenn ich selber Daten dorthin schicken möchte, zum Beispiel von einem PowerShell-Skript oder von einem ERP-System, wo die Rechnung erzeugt wurde, oder von einem Ticketsystem, das ich vielleicht selbst geschrieben habe? Technisch funktioniert es ganz, ganz einfach. Nämlich, das ist die Nachricht, die Botschaft dafür. Sie schicken einfach einen HTTP-Post-Request an diese Gruppe. Und that's it. Das muss natürlich ein bestimmtes Format haben. Und wie das aussieht, sehen wir uns gleich an. So, jetzt habe ich schon einen Punkt vorgegriffen. Ich zeige Ihnen mal das Prinzip zuvor. Das heißt, ich bin hier wieder der Ellen Steiner. Ich erzeuge hier einen neuen Connector. Ich sage, ich möchte Daten von woanders hinschicken. Etwas, was nicht in der Liste ist. Und da gibt es einen Connector, der heißt Incoming Webhook. Nämlich dieser hier. Das heißt, ich erzeuge jetzt einfach einen neuen Connector. Und gebe dem jetzt einen Namen, das heißt MyApp zum Beispiel. Kann dann noch ein Image vergeben und sage einfach, leg einen neuen Connector für mich, für Personal Use, für meine Applikation an. Und das, was ich jetzt bekomme, ist nichts anderes als ein Endpoint, der von Office 365 generiert wurde. Und ich kopiere mir diesen Endpoint jetzt einfach mal hier in mein Notepad. So sieht der aus. So, ich mache das ein bisschen größer, damit Sie sehen, wie das ungefähr aussieht. Das heißt, der Endpoint sagt natürlich HTTPS, klar, mit Zertifikat gesichert, Outlook, Office 365, Webhook. Dann kommt hier jetzt eine lange GUID, die sagt, das ist der Tenant-Name, in meinem Fall CIE, 777 und so weiter, also die GUID dieses Tenants, dann Incoming Webhook und das ist dann sozusagen die ID meiner Gruppe, ich habe sie Support genannt, das heißt, das macht wiederum die GUID, verwendet die GUID für den Endpoint, weil den Namen der Gruppe könnte ich ja theoretisch auch ändern und am Schluss kommt nur noch die ID des Webhooks selbst. Das heißt, alle Nachrichten, die ich dorthin poste, werden in die Gruppe delivered. Natürlich müssen die ein bestimmtes Format haben. Probieren wir das einfach mal aus. Dazu nehme ich jetzt einfach mal ein Tool, um das zu zeigen. Wer von Ihnen kennt Fiddler? Das sind ziemlich viele, super. Fiddler ist einfach ein Proxy-Tool, das man den Traffic von meiner lokalen Maschine überwacht oder mir es auch erlaubt, Daten zu posten. Eine ganz einfache Möglichkeit. Wir werden das da mal beenden, leeren. Was möchte ich tun? Ich möchte nichts anderes als eine Nachricht an einen bestimmten Endpoint schicken, nämlich genau das, was mir dieser Connector gerade generiert hat. Dann ist es kein Get, sondern ein Post. So, ich bin übrigens im Composer. Also ich möchte jetzt Daten hinschicken. Dann sollte ich ihm noch sagen, der Content Type, was schicke ich denn da für Daten hin, ist Content Type Application JSON, das heißt, das, was ich jetzt hinschicke, ist JavaScript Object Oriented Notation, sprich eckige Klammern ein JavaScript Array. Und da muss ich ihm sagen, was sind die Daten, die ich da hinschicke? Die Daten sind ganz, ganz einfach. Das heißt, ich sage mir jetzt so ein Array, ich scroll hier ein bisschen rauf. Das Array sagt, ich habe einen Title und Hello World. Und ich möchte vielleicht noch einen Text übermitteln. Key Value Pair, der heißt einfach Hello, MSSTS 2016, unser Hashtag und das war es auch schon. Ups. Okay, das heißt, das ist die Nachricht, die ich an diesen Endpoint schicke. Das heißt, ich klicke jetzt einfach mal auf Execute. Wenn es funktioniert, bekomme ich eine sehr aussagekräftige Nachricht zurück, nämlich ein HTTP 200. Okay, es hat funktioniert. Und ich bekomme einen Wert zurück, den ich, glaube ich, hier sehe, nämlich 1, schauen wir mal nach in die Gruppe, der ist erledigt. Also ich habe den Connector konfiguriert. Das schließen wir hier. Und ich sehe hier wiederum eine neue Activity. Und wenn ich die jetzt anklicke, sollte jetzt diese Nachricht von Fiddler kommen, nämlich Hello MSTS Incoming Webhook. Also Sie sehen, so einfach ist es. Was zeigt dieses Beispiel noch? Wie schaut es mit Security aus? Brauche ich jetzt eine Authentifizierung dafür? Nein. Warum nicht? Die Antwort liegt einfach darin, wenn ich jetzt zum Notebook zurückschaue, dass dieser Endpoint mit dieser Adresse wem bekannt ist? Dem Owner, nämlich derjenige, der den Incoming Webhook konfiguriert hat und vielleicht noch Members meiner Gruppe, aber niemand anderer. Das heißt, dieser Key, der da generiert wurde, ist sozusagen der Schlüssel, um Daten an die Gruppe zu senden. Es kann auch nur jeder, der im Besitz dieses Schlüssels ist, die Daten dorthin schicken. Also es gibt keine Authentifizierung, es gibt kein OAuth, es gibt kein Usernamen, kein Passwort, sondern das ist der Schlüssel, um Daten an die Gruppe zu schicken. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie schaut denn das aus, wenn die URL bekannt ist, was mache ich denn in dem Fall? Na, die Antwort ist ganz einfach, Sie löschen den Connector weg und erzeugen einen neuen mit einem neuen Key. Also das ist die Lösung für dieses Problem. Ich habe am Anfang gedacht, okay, da habe ich irgendwas übersehen oder vielleicht ist das doch ein anderes Konzept, aber es ist zu einfach. Eine Frage, bitteschön. Ja, die Frage war, kann man Konnektoren auch deaktivieren, sodass ich sie vielleicht nutzen kann und dann wieder nicht nutzen kann? Die Antwort ist nein, Sie können Konnektoren nicht deaktivieren, Sie können sie removen und neu anlegen. Es gibt aber eine API dafür, also man könnte das auch programmatisch machen. Wir sehen es dann auch in einem Beispiel nachher, das ich mit Visual Studio gemacht habe, wie das Handling mit den Konnektoren funktioniert. Wenn Sie zum Beispiel ASV sind und selbst das in Ihre Applikationen einbauen wollen, dass Ihre Applikation Daten an eine Office 365 Gruppe sendet. Gut, das heißt, wir haben das Beispiel mit Fiddler gesehen. Ich mache das wieder zu. Das ist natürlich jetzt nicht praktikabel, das war jetzt nur, um zu zeigen, wie das technisch funktioniert. Was möchte man als IT-Administrator machen? Naja, ich möchte Tools vielleicht von einem Batch-File schicken, eine Nachricht von einem Batch-File schicken oder von einem PowerShell, geht natürlich auch. Und dafür kehre ich nochmal ganz kurz zu den Folien zurück. Und zwar gibt es ein wunderbares Tool, das heißt Curl. Curl ist ein Kommandozeilentool, das dazu geeignet ist, um es in Batches einzubauen. Das Tool können Sie von hier runterladen, Winamp Plugins etc. Es gibt es als x64 und x86 Lösung und ich habe das bereits bei mir runtergeladen und installiert und Sie sehen hier die Syntax dafür. Das heißt, ich mache jetzt mal Folgendes, ich mache mal meine Command Line auf. Curl ist installiert. Ich habe es bei mir zum Systempfad hinzugefügt. So, ich mache das ein bisschen größer. Das heißt, Sie sehen ja, die Syntax davon ist, das ist ein bisschen ein Wundertool, also das kann alles. Das kann FTP, HTTP, das kann Daten herunterladen. Also ist wirklich ein sehr, sehr cooles Tool. Und das hat eine ganze Reihe von Parametern. Sie sehen es jetzt hier sinngemäß. Was ich machen möchte, ich möchte jetzt einfach Daten mit diesem Tool dorthin schicken. Und der einzige Unterschied, was ich machen muss, und ich mache das hier im Notepad, das heißt, ich erzeuge einfach ein neues Textdokument, nenne das demo.cmd, kopiere das jetzt aus meiner Folie hier hinein, verwende einfach das Notepad. Die Syntax ist curl-h, der Header soll bitte vom Content-Type Application-JSON sein, damit klar ist, wie das Format ist, das ich dorthin schicke. Dann kommt sozusagen der Body-Text, der gesendet wird und der einzige Unterschied zu meinem Fiddler ist, dass ich jetzt Hochkommataste, die ich benötige, im Curl von der Syntax her mit einem Backslash Hochkomma schreiben muss. Also nicht verwirren lassen. So einfach funktioniert es. Hello World from Command Line. Und jetzt brauche ich natürlich noch die Webhook-URL, die kopiere ich mir jetzt einfach von hier raus, aus meinem anderen Notepad und speichere das Ganze ab. Demo.cmd. Wechseln wir in dieses Verzeichnis. Connectors. So, hier ist mein Demo.cmd. Macht das wieder ein bisschen größer. Hier ist es und das führen wir jetzt einfach aus. In dem Fall senden wir eine Nachricht mit diesem Tool. Das heißt, das kann man sehr, sehr leicht in einen Batch-File einbauen. Und hier sehen Sie jetzt diese wunderschöne Antwort. 1. 1 heißt, super, hat geklappt. Würde da etwas anderes stehen, hat es nicht geklappt. Also das ist vielleicht noch ein bisschen verbesserungsbedürftig von dem, was uns der Connector dann liefert. Aber schauen wir mal wieder zurück in unser Beispiel, zu unserem Browser. New Activity, wir sehen es hier oben. Hello World vom Command Line. Also so einfach kann ich die Daten dorthin schicken. Wie schauen diese Daten aus? In dem Fall immer in diesem Format. Das heißt, in dem Fall habe ich nur einen Text und einen Title geschickt, nämlich Hello World vom Command Line und das ist sozusagen mein Text, den ich darunter reingeschrieben habe. Und Sie sehen, ich habe ja noch ein paar weitere Beispiele, die ich jetzt nicht ausführen möchte, die sind dann in den Folien drin. So wird es dann ausschauen, wenn Sie zum Beispiel einen Link hinzufügen wollen, Visit the Outlook Dev Portal, das würde man dann in eckige Klammern schreiben, damit man das als Link anzeigt von der Syntax und runde Klammern mit dem eigentlichen Link. Dann kann man auch Theme-Callers hinterlegen und so weiter. Also es gibt eine ganze Reihe von Parametern und das Aussehen von diesen Parametern, man kann auch noch Buttons reinzeichnen, ist aber trotzdem natürlich vordefiniert. Ich zeige Ihnen ganz gleich schnell, welche Möglichkeiten es gibt. Da gibt es nämlich eine sehr schöne URL dafür und zwar dev.office.com/connectors. Das ist sozusagen der Einstiegspunkt, DevOffice.com Connectors, zumindest Page Not Found. Outlook, danke, Dev Outlook. Ich habe den Link auch in meiner Präsentation drin. Schaut besser aus, danke für den Tipp. So, und da sehen Sie die Connector Card Reference hier auf der linken Seite. Und da sind dann genau diese Beispiele drin, wie schaut die einfachste Message aus? Geschwungene Klammer, es gibt nur einen Key-Value-Text. Dann geht es weiter mit Text und Title, was ich verwendet habe. So kann man dann Links senden, der schaut dann so aus. So kann ich dann sogenannte Actions hinzufügen. In dem Fall würde dann so ein Button reingezeichnet werden, Color, Reference und so weiter. Und da sehen Sie dann die einzelnen Attributen bis zu einer sehr komplexen, unter Anführungszeichen, Nachricht, die dann zum Beispiel so ausschaut. Jetzt stellt sich natürlich die Frage, okay, kann ich nicht einfach eine E-Mail an die Gruppe schicken? Wäre das nicht das Gleiche? Was gibt es denn da für Unterschiede? Haben Sie irgendwelche Ideen? Es gibt aus meiner Sicht zwei Unterschiede. Der erste Unterschied ist, eine E-Mail kann jeder schicken. Wenn ich die E-Mail-Adresse der Gruppe kenne und sie von extern erreichbar ist, kann jeder eine E-Mail dorthin schicken. Beim Connector ist es anders. Da muss ich genau diese Webhook-URL haben. Das heißt, ich muss sozusagen den Schlüssel haben, um überhaupt Daten hinschicken zu können. Und das zweite ist genau das, was wir gerade vor uns sehen. Eine Message, eine Connector muss dem Connector-Card-Format entsprechen. Das heißt, die sieht immer so aus. Wenn Sie so wie hier Nachrichten schicken, wo dann zum Beispiel Bilder drinnen sind, dann muss dieses Bild natürlich irgendwie public verfügbar sein. Also das würde sich anbieten, in einen Azure Storage über CDN oder auf einen Webserver zu legen, weil sonst sehe ich die Bilder natürlich nicht als Empfänger der Gruppe. Wenn der Connector natürlich, oder in dem Fall der integrierte Browser, die Nachricht, die dort die gekommen ist, einfach nicht anzeigen kann, weil er nicht zu dem Bild hinkommt. Also das sind die einzigen Punkte, die zu beachten sind. Das heißt, aus meiner persönlichen Sicht sind Connectors ist der Vorzug zu geben im Vergleich zu E-Mails. Und Sie sehen, es ist technisch sehr, sehr einfach umsetzbar. Was ich Ihnen jetzt noch schuldig bin, ist die letzte Möglichkeit, die ich Ihnen noch mit der Command-Line zeigen möchte, nämlich PowerShell funktioniert genauso einfach. Das heißt, man sagt einfach, das ist die Adresse meines Endpoints, würde ich wieder hier reinkopieren, dann sage ich, das ist der Body. In dem Fall PowerShell-Syntax sagt einfach, Klammer auf, da kommt jetzt ein längerer String mit Hochkomma das drinnen, das heißt Text etc. Und dann endet das Ganze wieder mit Hochkomma der Klammer auf und dann wird die Invoke-REST-Methode aufgerufen, die einfach sagt, und das bitte schicke jetzt an diese Adresse. Und Sie sehen genau das Gleiche wie bei Curl. Ich sehe da, der Content-Type, der Header ist Content-JSON und der Body ist das, was ich da oben definiert habe. Funktioniert nach genau dem gleichen Prinzip. Gut, soweit Fragen oder alles verständlich? Super easy, oder? Wunderbar. Dann kommen wir jetzt zum zweiten Teil. Die Connector Card haben wir bereits gesehen. Ich habe es hier nochmal in den Folien drin, nur als Idee, wie so dieses Connector Card Format aussieht. Und da ist auch die Referenz, also der Link zu dieser Syntax drinnen. Und ich habe eine kurze Zusammenfassung. Das, was ich bereits erzählt habe, das heißt, nur die Person, die den Connector erzeugt, kann ihn auch dann sozusagen wieder modifizieren oder weglöschen, kann ihn umgekehrt jeder. Also die Konnektoren sind bereits verfügbar, und zwar seit der Bildkonferenz, seit April diesen Jahres, bis dorthin war es noch Preview, jetzt ist es GA, also ist verfügbar. Und ich habe dann, glaube ich, noch eine Summary 2, die nochmal kurz zusammenfasst, was Connectors, wo sie verfügbar sind. Wir haben es gesehen in Outlook in der Web. Wir haben es gesehen kurz im Office 365, im Outlook for the Desktop, dort ist es auch verfügbar. Allerdings können Sie dort zurzeit noch keine neuen Konnektoren hinzufügen. Das muss wirklich über die Web-Oberfläche oder über Code passieren. Also das wird natürlich noch dazukommen. Die Incoming Webhooks haben wir ja schon gesehen. Es ist sehr einfach, den anzulegen. Damit habe ich den Schlüssel und damit kann ich Daten dorthin hinschicken. Und wir kommen jetzt zum letzten Teil unserer Session, nämlich zu den Developern. Wie schaut denn das für die aus? Wie können die ihre Daten dorthin senden? Eine Frage, bitteschön. Ich habe den letzten Teil der Frage leider nicht verstanden. Ja. Also die Frage war, wenn ich jetzt, wenn ich es richtig verstanden habe, auch eine Hybridumgebung habe, funktionieren die Office 365 Groups und Konnektoren dann auch? Ja, für die Daten, die in sozusagen, wenn ich eine Group anlege, lege ich sie in Office 365 an. Das heißt, wenn ich jetzt ein Write-Back habe, dann wird diese Funktionalität, sprich diese Office 365 Gruppe auch on-premises verfügbar sein, aber natürlich zum Beispiel Links zu SharePoint Online haben, wenn ich dort Dateien ablege. Die Konnektoren, die ich dort definiere, funktionieren nach genau dem gleichen Prinzip. Das heißt, wenn das Routing klar ist, wenn klar ist, Support at CIE, was auch immer, geht in die Office 365 Gruppe und es ist sozusagen technisch gelöst, dass die Nachricht dort ankommt, dann funktioniert das. Mit dem Webhook ist es so und so klar, der zeigt wirklich auf, wir haben es gesehen, Outlook, office365.com/webhook und so weiter. Gut, so. Ja, ein Punkt, den ich noch ganz gern dazu erwähnen möchte, nämlich wir haben einen Artikel im Blog, den habe ich noch hier reingegeben, wie kann man Office 365 Groups managen über PowerShell, und da ist zum Beispiel eine ganz wichtige Eigenschaft, ob Sie als Administrator wollen, dass Ihre User Office 365 Gruppen anlegen können oder nicht. Ich habe den Screenshot reingegeben, damit Sie sehen, wenn ich jetzt, es gibt hier eine Eigenschaft, die heißt in diesen Templates Enable Group Creation und die ist normalerweise auf True gesetzt. Das heißt, im normalen Office 365 Tenant kann jeder User, so wie ich mich das mit dem Alan Steiner gemacht habe, so eine neue Gruppe anlegen. Wenn Sie das nicht wollen, dann können Sie es mit PowerShell ausschalten. Ja, eine Frage dazu? Ja, die Frage war, kann man diesen Ribbon customizen, dass man sagt, ich zeige die Konnektoren für meine User gar nicht an? Nein, zurzeit nicht. Und das ist der zweite Teil, den ich hier drinnen habe. Nämlich, Sie können als Administrator nur sagen, ich möchte die Konnektoren überhaupt disablen. Also, wenn ich sie disable, ich habe einen Screenshot dazu drin, kann ich das entscheiden, entweder jetzt für eine ganz bestimmte Gruppe, das ist das zweite Beispiel, oder ich kann es für den ganzen Tenant deaktivieren. Und wenn ich das mache, dann sehen Sie einfach, dass die Konnektoren, der Menüpunkt zwar da ist, aber wenn ich draufklicke, bekomme ich diese wunderschöne Meldung. So ist es derzeit. Das heißt, der Menüpunkt wird nicht ausgeblendet, aber wenn der User draufklickt, sagt er nur, something went wrong. Ich gehe davon aus, dass das wahrscheinlich noch geändert wird. Also derzeit ist es wirklich so, dass der User diese wunderschöne Correlation-ID bekommt, mit der er natürlich nichts anfangen kann, die jetzt nicht sehr, sehr schön ist. Aber als Administrator, um nochmal ganz kurz zurückzugehen, wollen Sie vielleicht wirklich nur Konnektoren anlegen oder bestimmte Gruppen anlegen und sagen, okay, that's it und ich möchte nicht, dass meine User das ändern. Man kann aber sehr wohl bei, und das beschreiben wir in diesem einen Blogartikel, den ich zuvor erwähnt habe, sagen, ich habe eine Security-Gruppe und zwar nur eine Security-Gruppe und da gebe ich bestimmte Members rein und die dürfen Gruppen anlegen und alle anderen dürfen das nicht. Also ich kann jetzt nicht mehrere Gruppen hinterlegen, es geht leider nur mit einer einzigen. Aber wir haben ziemlich gekämpft, das herauszufinden mit den Gruppen, deswegen haben wir dann diesen Blogpost gemacht. Okay, so, damit kommen wir jetzt zum Teil Connectors für Developers. Das geht sich gerade noch wunderbar aus. Das heißt, wir haben gesehen, es gibt die Connector Cards, wir haben gesehen, wie es technisch funktioniert mit dem HTTP-Request und da gibt es auch eine eigene Sandbox. Und das möchte ich gerne herzeigen. Und zwar habe ich hier in diesem Browser zu den Connectors navigiert und auf dieser Adresse devoutlook.com gibt es eine eigene Connector Sandbox. Sie sehen die wunderschöne Adresse hierfür, lautet connectplayground.azurewebsites.net. Das heißt, es ist eine Azure-Webseite, die nichts anderes macht, als eine Sandbox bereitzustellen, dass ich spielen kann. Das heißt, wenn ich jetzt mal diese Seite, ich möchte das jetzt ganz gern nochmal mit meinem anderen User machen, damit ich mich hier nicht neu authentifizieren muss. Das heißt, ich nehme einfach diese Adresse hier in meinem Chrome-Browser, wo ich bereits als Alan Steiner angemeldet bin, navigiere dorthin, um das zu zeigen. Das heißt, ich habe als Developer zwei Schritte zu tun. Nämlich einerseits muss ich feststellen, wer ist denn der User? Weil theoretisch kann das ja irgendein Office 365 Tenant sein, der gar nicht in meinem Unternehmen ist. Ich möchte das ja bereitstellen. Und andererseits, in welche Gruppe soll ich posten? Und wie bekomme ich eigentlich diesen Key? Und genau das zeigt dieses Beispiel hier. Das heißt, erster Schritt, ich muss sagen, wer ist der User? In dem Fall bin ich bereits als Alan Steiner angemeldet. Und dann sagt er mir, komme ich jetzt zu einem Wizard, der sagt, ja, wohin möchtest du denn deine Daten posten in dieser Sandbox? In welche Gruppe? Und er zeigt mir nur noch die Gruppen an, für die ich berechtigt bin, logischerweise. Das heißt, wir haben jetzt zum Beispiel diese neue Gruppe Support angelegt und jetzt muss ich den Zugriff erlauben. Das heißt, Alan Steiner erlaubt den Zugriff auf die Gruppe Support. So, das ist es. Und jetzt bekomme ich genau den Gruppennamen, die Webhook-URL, den Schlüssel dorthin und er generiert schon ein JSON für mich, also so eine fertige Message-Card. Sie sehen, diese hier ist wesentlich umfangreicher. Und jetzt kann ich schon da draufklicken und sagen, zeig mir das mal an, wie würde das ausschauen? Und das ist sozusagen die Message, die generiert wird. Also sehr, sehr bequem, diese Sandbox auszuprobieren. Und das ist eigentlich die Methode, wie ich das machen möchte. Wenn ich das in meine eigene Applikation integrieren möchte, habe ich nur ein bisschen einen kleinen Stolperstein, da möchte ich kurz darauf eingehen, falls jemand von Ihnen Developer ist und das selbst integrieren möchte. Nämlich, wenn ich jetzt hierher gehe und es gibt diese wunderschöne Seite, ich glaube, sie heißt json2csharp.com wahrscheinlich. Und ich nehme jetzt dieses valide JSON, das hier eine Connector-Card erzeugt hat und sage, generiere mir bitte den C-Sharp-Code für diese Klassen, sagt er mal, geht nicht. Warum geht es nicht? Warum kann der Endpoint das, aber warum ist es kein gültiges JSON? Aus zwei Gründen. Der erste Grund ist, und ich mache das jetzt einfach wieder mit meinem Lieblingstool Notepad, ich kopiere diese Nachricht da rein, der erste Grund ist, dass hier als Value null steht und diese JSON-to-C-Sharp-Generator das nicht kann. Das heißt, was ich machen muss, ist, ich muss das null durch null als String ersetzen, damit ich eine gültige C-Sharp-Klasse draufkriege. Und das zweite, was hier auch noch drinnen ist, es gibt hier Keys, die heißen addContext, addType und addID. Und das muss ich ebenfalls ersetzen, weil das keine validen Keynames sind. Ich ersetze jetzt einfach mal durch nichts. Das sind die zwei Schritte, die ich machen muss. Und jetzt gehe ich nochmal zu meinem Generator zurück und gebe ihm jetzt dieses JSON. Und was ich jetzt bekommen sollte, wenn es valid ist, jetzt bekomme ich dann die Klasse, wie so eine Nachricht auszusehen hat. Und mit diesem Code kann ich dann sozusagen eine Klasse generieren in meinem in meiner Applikation, wenn ich jetzt C# verwende, wie in diesem Beispiel, und kann mit diesen Daten einfach, kann sozusagen eine schöne Nachricht generieren und an diesen HTTP-Endpoint senden lassen. Gut, probieren wir das Ganze mal aus. Ich glaube, ich habe hier noch, habe ich da noch, ja, diese Folien, aber ich zeige das jetzt gleich mal her. Ich habe noch nicht ganz 10 Minuten, es geht sich wunderbar aus. Ich habe ein Beispiel gemacht, das ist einfach eine ASP.NET MVC-Webseite und diese Webseite soll einfach eine Daten dorthin schicken. Ich habe hier in den Models genau das gemacht. Ich habe so ein Post-Model gemacht mit Text, Title, Result und ich habe diese Potential Action und die Message, aber nicht alles davon, was dieser Generator verwendet hat, reingegeben, damit ich bequem eine Nachricht generieren kann. Und wir starten hier bei der Home-Seite. Bei Home Index. So, ich gehe nochmal zurück zu meiner Sandbox, der glaube ich hier war. Wir haben gesehen, ich muss hier Card Preview, da ist es. Ich muss mich zunächst einmal connecten. Wie kann ich denn das erreichen? Dafür bietet Microsoft eine Methode an, die sagt, du möchtest mit Office 365 Groups und Connectors arbeiten. Ich zeige dir mal, wie es geht, aber du brauchst sozusagen einen Button, der den User dorthin führt, dass er das zulässt und sich anmeldet. Und wie kriege ich den Button? Den Button kriege ich relativ einfach, indem ich hier gehe auf meine Mails zu meinen Connectors und hier drinnen sollte ich einen Link sehen, der heißt Build a Connector, hier rechts oben. Das heißt, ich klicke den einfach mal an, dann komme ich zu devoutlook.com, Connectors, Connect Button und hier gibt es den Link, gehe zum Connector Developer Portal, dieser blaue Link hier unten. Das heißt, ich klicke den einfach mal an und sehe, ah, da komme ich jetzt zu einer Seite, wo ich selber einen Connector definieren kann. Ich habe schon ein paar Konnektoren angelegt, ich klicke einfach mal auf Neu und Sie sehen, was ich hier angeben muss. Ich muss einen Namen angeben, eine kurze Beschreibung etc. und eine Redirect-URL. Und das ist eigentlich der wichtige Punkt, das heißt, ich muss sagen, ich möchte meinem Benutzer die Möglichkeit bereitstellen, dass er sich authentifiziert, dass er mir Zugriff auf eine ganz bestimmte Gruppe, auf die er Permissions hat, gibt und mir nachher sozusagen den Key dafür in die Pfote drückt. Und damit ich das erreichen kann und nach dieser Authentifizierung wieder zurückkomme zu meiner Applikation, gibt es diese Reply-URL. Genau das gleiche Prinzip wie bei einer Applikation, die ich im Azure Active Directory anlege, wo ich eine Reply-URL habe und sage, wenn der User erfolgreich authentifiziert wurde, dann bitte leite wieder zurück zu meiner Applikation, dann bekomme ich sozusagen den User, den Token in die Hand und kann damit weiterarbeiten. Das sind relativ viele Felder auszufüllen. Ich habe das hier schon vorbereitet und zwar MyConnector1. Schauen wir mal nach, ob das funktioniert. Sie sehen, ich kann sehr schnell tippen und relevant ist hier genau dieser Punkt hier unten, nämlich wohin soll ich zurückgeschickt werden, in meinem Fall einfach gegen mein Visual Studio auf meinem Localhost, damit ich wieder zu meiner Applikation zurückkomme und das Einzige, was jetzt hier noch fehlt, um das auszufüllen, ich muss zwingenderweise ein Logo ausfüllen, ich glaube, ich habe hier, keine Ahnung, irgendeins, nehmen wir den Microsoft Campus oder was auch immer es ist. Okay, das war jetzt einfach zu groß. Ich glaube, ich sollte hier in mein Bilderverzeichnis gehen. Wahrscheinlich habe ich da irgendwas, da habe ich ein schönes. So, das heißt, ich generiere jetzt sozusagen einen Pseudo-Connector und jetzt bekomme ich von diesem Developer-Portal einen Connect-Button. Und dieser Connect-Button ist nichts anderes als dieses HTML, was Sie hier auf der rechten Seite sehen. Das heißt, ich kopiere das einfach und baue das jetzt in meine Applikation ein. Ich habe das hier bereits vorbereitet. Das heißt, ich glaube hier, das löschen wir mal raus, was da drin steht. Ich habe das schon einmal ausprobiert. Kopiere den Code hier rein. Ein lustiges Detail hier, ich habe hier einen Link und eine Grafik, die mir den Button sozusagen aus dem Web holt von hier. Und das lustige Detail hier ist, dass es nicht HTML-kompatibel ist. So passt es. Und das Ganze ist ein Link. Okay, schauen wir uns das Ganze mal an. Ich starte das Ganze jetzt einfach im, ja, nehmen wir ruhig den Edge-Browser. Das ist meine Startseite meiner MVC-Applikation. Ich bin jetzt hier auf Localhost 52.023 Home Index, starte die Applikation und was ich jetzt bekommen sollte, ist ein roter Button, der heißt Sign In. Wird ein bisschen dauern, bis die Applikation gestartet wird. Ich habe noch 3 Minuten, das geht sich vielleicht gerade noch aus. Hier ist mein Button, Connect to Office 365. Ich klicke hier drauf und jetzt sollte genau diese Experience kommen, dass meine Applikation sagt, ah, Redirect zu Microsoft. Der soll sich bitte mal authentifizieren. Ich bin hier bereits authentifiziert. Sie sehen ja MyConnector 10 mit meinem Logo. Sag, ich möchte zugreifen bitte auf Support, Allow Und was jetzt passiert, ich werde zurückgeleitet an meine Callback-Aktion. Sie erinnern sich, das ist jene, die ich hier drin definiert habe, in dem Connector, nämlich hier unten. Die ist dann natürlich durch eine echte URL zu ersetzen. Und wenn ich wieder zu meinem Visual Studio zurückgehe, bekomme ich vier Parameter, nämlich den MyAppState, und das ist das Relevante. Das ist jetzt der Schlüssel, der vom Office 365 generiert wurde, mein Endpoint, gegen den ich jetzt meine Daten schicken kann. Das ist der Key, den ich speichern muss in einer in meiner Applikation als File, Datenbank, wo auch immer ich das eben persistieren möchte. Und diesen gebe ich jetzt einfach aus, in meinem Fall hierher. Und der letzte Part meiner Applikation, ich beende die nochmal. Ich möchte dann natürlich noch Daten aus meiner Applikation dort bereitstellen. Ich habe das hier bereits vorbereitet. Das heißt, ich lösche das hier raus, ersetze das durch meinen neuen Webhook-URL und starte die Applikation nochmal. Ich habe hier drunter noch einen weiteren Button hinzugefügt. Dieser Button macht nichts anderes, als eine Nachricht dorthin zu senden an diesen Web-Key. Ich habe ihn jetzt nicht selbst gespeichert, sondern wirklich nur Copy and Paste verwendet. Und da setze ich jetzt einfach diesen HTTP-Post-Request gegen diesen Endpoint ab. Sobald die Applikation gestartet ist und ich klicke hier jetzt auf den Send-Button, ich habe dann einen Breakpoint gesetzt, sehen Sie, ich erzeuge hier so eine neue Applikation, wo ich nichts anderes mache, als einen Text zu schicken mit Datetime Now. Dann erzeuge ich hier das Model und hier unten erzeuge ich dann nur noch den Web-Client, sage, das ist jetzt, ersetze noch diese Klammer-Geschichten, sage, das ist Content-Type von davon, das ist meine URL, das ist ein HTTP-Post und das war's. Jetzt habe ich das sozusagen exekutiert und jetzt sollte ich eigentlich nochmal aufpoppen, theoretisch hier, sobald das geschickt wurde, nämlich hier beim Result irgendwo. Oder es dauert so lange. Ja, hier bin ich jetzt und jetzt bekomme ich wieder dieses wunderschöne Ergebnis 1. Cool, oder? So, ich gebe in dem Fall in der Applikation jetzt nichts anderes mehr aus, als ich drücke nur F5, um das fortzusetzen. Okay, es hat funktioniert, und wenn ich jetzt letzter Proof of Concept zu meiner Gruppe zurückgehe und hier zur Activities, sehe ich jetzt hier drin, hoffentlich irgendwo da drin, meine Sandbox. Bin ich in der richtigen Gruppe? Ja, Support. Eigentlich sollte ich hier die Nachricht drin sein, vielleicht sehe ich sie auch nicht. Oder es dauert noch. Ja, wie auch immer. Also irgendwas hat jetzt mit dem Zustellen anscheinend auf die Schnelle nicht geklappt, aber ich glaube, Sie sehen die Idee von dem Ganzen. Es ist technisch gesehen relativ einfach. Das heißt, ich brauche in Wirklichkeit nichts anderes als diesen Zugang zu der Gruppe und dann kann ich aus meiner eigenen Applikation Daten dorthin senden. Okay, so, nachdem ich jetzt schon out of time bin, die letzten paar Folien mit einer kurzen Zusammenfassung zu den Konnektoren. Es ist super einfach, haben wir alles gesehen. Etwas, was ich noch erwähnen möchte als letzten Punkt, nämlich hier bei dem Connector Dashboard, wo ich glaube ich hier drin bin. Falsch. Wo habe ich das bloß gemacht? Was hier? Inbox, Inbox, Group Connector, Star Developer Dashboard. Ich gehe da nochmal rein. Wollen Sie diesen Connector, den Sie da erstellt haben, bereitstellen? Jetzt ist der einfach in Ihrem Office 365 Tenant sozusagen erreichbar. Ich kann hier sagen, Publish to Store. Das heißt, wenn ich der Meinung bin, dass ich eine Applikation gebaut habe, die jetzt für die Welt interessant ist und ich möchte gerne in diese Liste der Konnektoren reinkommen, wie Bing, RSS, Trello, Wunderlist, wie auch immer sie heißen, brauche ich nichts anderes machen, als diesen Schritt hier auszuführen, meine Kontaktdaten, und das Ganze dann noch beschreiben und an Microsoft submitten. Das heißt, Microsoft schaut sich dann diesen Connector an, schaut sich die Beschreibung an, gibt mir dann Feedback, passt, passt nicht, wir nehmen dich in den Katalog auf oder auch nicht. Wenn ich das im Tenant machen möchte, brauche ich diesen Schritt nicht durchzuführen, sondern ich habe meine Applikation sozusagen beigebracht, dass sie mit diesen Konnektoren arbeitet. Das ist dann, was hier drin steht als Zusammenfassung zum Direct Exposure. Okay, so, das ist die Developer-Plattform, die gibt es übrigens seit März, zur Vollständigkeit halber. Das ist sozusagen die Adresse von diesem Developer-Portal und das wäre dann die Submission. Ich habe sie noch in den Folien drin. Ein letzter Punkt, auf den ich noch kurz eingehen möchte. Microsoft hat angekündigt, dass diese Technologie der Konnektoren weitergehen wird. Sie werden es nicht nur für die Office 365 Groups bereitstellen, sondern, und das ist super interessant, für Personal Inbox. Das heißt, dass sich jeder User für seine eigene Mailbox Konnektoren hinzufügen kann und sagen, ich möchte Daten von anderen Datenquellen bekommen nach dem gleichen Prinzip. Es kommen dann noch ein paar Erweiterungen dazu, das heißt, es gibt natürlich die Integration für Outlook für den Desktop und so weiter, und Sie werden dieses Connector-Card-Format noch weiter aufbohren für zum Beispiel Videos oder ähnliche Themen. Also das ist, was wir in nächster Zeit erwarten können. Ich habe dann hier noch ein paar Links zusammengefasst und das haben Sie hoffentlich von der Session mitgenommen. dass die Office 365 Gruppen cool sind. Sie sehen, dass es sehr einfach ist. Und das ist wieder zurück zu meiner ersten Botschaft, mein Key Takeaway. Schauen Sie sich das Ganze an, probieren Sie es aus, arbeiten Sie mit den Office 365 Groups, probieren Sie die Konnektoren aus. Es ist wirklich so einfach, wie ich gezeigt habe. Und damit bedanke ich mich zum Abschluss herzlich nochmal, dass Sie jetzt bei dieser vorletzten Session noch da geblieben sind. Ich hoffe, es war interessant. Vielen Dank, viel Spaß, schönen Abend noch.